Moin Moin, hier ist Becker am Morgen und das ausnahmsweise an einem Sonntag. Mein Name ist Kira Brassert und ich komme aus Buxtehude. Aktuell mache ich meinen Master in Rehabilitationspädagogik und betreue außerdem in einem Wohnhaus Menschen mit Behinderung. Also, herzlich willkommen von meiner Seite aus und gute Unterhaltung mit Episode 61.
Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Huch! Jetzt auch noch eine Episode von diesem Podcast am Sonntag, ist heute die Premiere. Wir haben fürs Wochenende so viel Material angesammelt, da haben wir uns gesagt, was soll's, machen wir jetzt halt auch am Sonntag eine Episode. Erstmal probeweise. Wir nehmen uns jetzt die Zeit und analysieren, beziehungsweise, also ich analysiere nicht, sondern Lars Heider macht das, unser Chefredakteur hier beim Abendblatt. Und Sie ahnen schon, wenn Lars im Studio ist, geht es meistens um Olaf Scholz. Denn kaum ein Journalist in Deutschland kennt Olaf Scholz so gut wie Lars. Nicht umsonst moderiert er jede Woche den sehr erfolgreichen Podcaster Scholz Update. Unser Thema, das Rededuell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz diese Woche im Bundestag. Und gleich die Einstiegsfrage an Lars. Ich habe Olaf Scholz eigentlich noch nie so aggressiv in einer Rede erlebt. Wie hast du seinen Auftritt gesehen?
Es ist ja interessant, dass Olaf Scholz tatsächlich seine stärksten Momente auch in der Vergangenheit immer dann hatte, wenn er im Bundestag auf Friedrich Merz getroffen ist. Also Friedrich Merz hat ihn gewissermaßen aus der Reserve
getriggert.
Aus der Reserve gelockt und da war Scholz stark. In dieser Woche fand ich es genau wie du. Ich fand es besonders, eigentlich haben sich die Rollen umgekehrt. Friedrich Merz hat eher so agiert, als wäre er schon der Kanzler, sehr, sehr staatsmännisch, jetzt nicht zu aggressiv. Aus dem sicheren Gefühl heraus, in den Umfragen bin ich jetzt mit der CDU sowieso weit vor der SPD, also fast mehr als doppelt so viel. Und ich habe jetzt aber auch Olaf Scholz in der Beliebtheit überholt. Also wenn die Frage wäre, wer soll direkt Kanzler werden, wenn man den Kanzler direkt wählen könnte, dann scheinen sich jetzt tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal, seit es diese Frage gibt, mehr Menschen für Friedrich Merz als für Olaf Scholz. Und das gab ihm ein neues Selbstbewusstsein, eine neue Sicherheit und so hat er auch agiert. Er ist jetzt sozusagen der Tabellenführer, der Spitzenreiter, ja, wenn man in Fußballsprache bleibt, und muss gar nicht mehr so angreifen, weil er ist jetzt da, wo er hin wollte. Für Scholz haben sich die Vorzeichen umgekehrt. Er musste jetzt angreifen und aggressiver werden, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil er der Fraktion versprochen hat, ich zeige jetzt mir den Olaf Scholz, den es auch gibt, den ihr erlebt, wenn wir intern sprechen, den man versteht, den vielleicht auch ein bisschen nach vorne gehenden.
Der auch Humor hat.
Also es gab jetzt dieses, kann man sich glaube ich auch im Netz angucken, dieses Gespräch mit Julie C., der Schriftstellerin, wo, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, irgendein Kollege schrieb dann, zweimal mussten die Leute lauthals lachen wegen Olaf Scholz. Das kann schon passieren. Ich würde nur immer vorsichtig sein. Ich kann es nur sagen, ich weiß, dass viele Kollegen sagen, er kann auch witzig sein. Ja, er kann auch witzig sein. Ich glaube übrigens, dass Friedrich Merz nicht witzig sein kann. Olaf Scholz kann auch witzig sein, aber die Momente, in denen ich das erlebt habe, sind jetzt auch nicht so übermäßig gesät und es ist eine spezielle Art von Humor. Man kann mit ihm lustige Dinge machen. Ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, als ich ihn traf in Berlin und dann aus Spaß zu ihm sagte, bei so einer großen Veranstaltung aus Spaß zu ihm sagte, Mensch, hallo. Und dann sage ich, wissen Sie, was jetzt witzig wäre, Herr Scholz? Witzig wäre jetzt, wenn Sie jetzt mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten nur mit mir reden würden. Weil dann würden sich um uns herum alle das Maul zerreißen, was ist das? Und dann guckte er mich an und sagte, das ist witzig, das machen wir. Das ist Art von Scholz-Humor, ne?
Ja, ist ja auch ganz witzig.
Ist auch ganz witzig. Er war in einer anderen Rolle, die hat er angenommen. Und das, was hier immer viele Leute überrascht, mich jetzt nicht, ist, dass er das ja kann. Dass man ihm dann auch gern zuhört, dass man denkt, so kann der auch reden. So, und die Frage ist halt, setzt er das jetzt wirklich auch bewusst ein in all den Auftritten, die er jetzt hat? Anscheinend, das Gespräch mit Julie C. ist so, dieser Auftritt ist so, vielleicht macht er das jetzt wirklich, vielleicht erleben wir jetzt wirklich den anderen Scholz.
Ich würde es ja noch einen Ticken höher hängen, aber da hast du mir ja beim letzten Mal schon widersprochen. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ich glaube, es hat sich intern was getan, ob seine Berater ihm was gesagt haben, ob seine Ehefrau ihm was gesagt hat oder ob er selbst zu der Erkenntnis gekommen ist. Aber er muss was tun und vielleicht spielen da auch die veränderten Vorzeichen eine Rolle, dass Friedrich Merz ihn in der Beliebtheit überholt hat. Kann sein, aber ich finde das Interview in der Zeit, der Auftritt mit Julie C. Und jetzt auch der Bundestag, es ist ein anderer Scholz. Wir sind noch gar nicht so weit zu sagen, ist das jetzt gut oder schlecht. Aber es ist ein anderer Olaf Scholz im Auftreten, finde ich.
Nein, und das ist aber, das kann man so sehen, aber wann war das letzte Mal so?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Doch. So ähnlich war vor der Bundestagswahl. Vor der Bundestagswahl ist er auch so aufgetreten. Warum? Weil er der Herausforderer war. Weil er der Mensch war, der nichts mehr zu verlieren hatte. Weil er wusste, ich muss jetzt angreifen. Und als er Kanzler wurde, dachte er ja, das muss man immer wissen, als Olaf Scholz Kanzler geworden ist, hat er sich gesagt, ich mach's genauso wie die Merkel. Ich kommuniziere nicht besonders viel, ich halte mich aus den großen Debatten raus, ich gebe hier und da mal ein Interview. Erstens nicht meine, nicht, also nicht, Stärke ist falsch, aber mache ich sowieso nicht besonders gern. Ich überzeuge mit meiner politischen Arbeit. Das war seine Idee. Und dann ist er Kanzler geworden und dachte, so, jetzt bin ich ja Kanzler, jetzt muss ich nicht mehr so sein. Und als Kanzler muss man auch ganz anders sein, da muss man Staatsminister sein, liegt mir sowieso eher, ich lasse auch die Emotionen raus, die gehören auch nicht zu einem Kanzler und so weiter. So, das ging dann, wie wir gesehen haben, 1 bis 2 Jahre nicht besonders, es ging nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und jetzt ist er wieder in derselben Situation, in einer noch schlimmeren als 2021. Die SPD ist wieder da, wo sie 2021 vor der Wahl war. Wir erinnern uns, bei der Wahl 25%. Olaf Scholz' Werte sind so schlecht wie von keinem Kanzler jemals zuvor. Und auch viel, viel schlechter, als sie waren, als er 2021 angetreten ist. Das heißt, er muss jetzt wieder in diesen anderen Modus reinkommen. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, wenn plötzlich in einem halben Jahr die SPD wieder bei 25% wäre und Olaf Scholz in der weit vorne und der drittbeliebteste Politiker, dann würden wir sofort wieder den Scholz erleben. Weil er glaubt eher an diese anderen. Er glaubt, dass die Menschen einen Scholz wollen, wie wir ihn bisher erlebt haben. Er glaubt nicht daran. Er sieht aber jetzt die Notwendigkeit, etwas zu ändern, weil ihm sonst, naja, die Zeit, das geht jetzt irre schnell. Wir reden jetzt von, wir haben 24, gefühlt in einem Jahr sind wir mitten im Bundestagswahlkampf. Das geht irre schnell und da muss sich was tun. Da kann er jetzt nicht mehr darauf hoffen, dass wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, ist noch weit weg, ist nicht mehr so weit weg.
Lass uns einmal noch einen der Kernmomente aus dem Bundestag hören.
Was hat eigentlich Ihr politisches Programm mit der Zukunft Deutschlands zu tun? Nichts. Das ist die Antwort, die wir darauf geben müssen. Und nachdem Sie wirklich im Untergrundkampf und intensiv dafür gesorgt haben, dass es keinen Ausbau der Netze in Deutschland gibt, nachdem Sie als CDU, CSU Verantwortung dafür haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorangekommen ist, nachdem Sie nichts geschafft haben für die Erschaffung einer Wasserstoffindustrie und Struktur für Deutschland, nachdem Sie es nicht hingekriegt haben, dass Investitionen in der Stahlindustrie, in der Halbleiterindustrie, in den Batteriefabriken in Deutschland stattfinden, finden alle diese Dinge jetzt statt. 2 Jahre haben Tempo gemacht, wo Tempo notwendig war. Deutschland hat den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte, den wir jemals verzeichnet haben. Noch nie waren so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerbstätig. Und wenn sich die Unternehmen in diesem Lande vor etwas fürchten, dann ist es nicht wie vor 20 Jahren Arbeitslosigkeit, sondern dann ist es Arbeitskräftemangel. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Und diese Regierung hat die Weichen dafür gestellt, dass wir etwas dagegen tun können mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. All das ist eine Perspektive für die Zukunft Deutschlands.
Also an diesem Ausschnitt, finde ich, fallen 2 Sachen auf. Zum einen für die, die es gesehen haben, die Faust. Er hat immer wieder die Faust eingesetzt. Also er wurde auch richtig schon, ich will nicht sagen hektisch, aber der ganze Körper stand unter Spannung bei ihm und er wurde eingesetzt. Und das Zweite ist, er hat, das war zumindest auffällig, fand ich, die Erfolge der Ampel, und die gibt es ja auch, müssen wir fairerweise mal sagen, deutlich offensiver verkauft, also mit viel mehr Nachdruck. Auch das hat sich, finde ich, geändert.
Das hat sich geändert. Also er ist ja, wenn man ihn ansprach, hat er immer auf die Erfolge der Ampel verwiesen. Übrigens nicht so stark wie Christian Lindner zum Beispiel, der es noch stärker in den Vordergrund gestellt hat, aber immer sehr, Olaf Scholz hat es immer sehr so mit neutral und mit dieser ganz leisen Stimme. Und
ja, dieser Scholz-Mann.
So, genau. Und hat auch nie gesagt, die anderen haben es ja nicht gemacht. Und jetzt in diesem direkten Vergleich so, was ist denn bei euch alles liegen geblieben, was haben wir alles vorgefunden und jetzt tun wir was dagegen, jetzt investieren wir in die Bahn, jetzt machen wir was in erneuerbaren Energien und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn man in 5 bis 10 Jahren auf diese Zeit zurückgucken wird, ähnlich wie bei Gerhard Schröder, da sind die Parallelen tatsächlich Schröder und Scholz erstaunlich, da wird man sehen, da sind viele Dinge auf den Weg gebracht worden, die wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren sich erst auszahlen werden. Also sowas wie, das fällt jetzt da rein, ja, wie Batteriefabriken, die es jetzt in Norddeutschland gibt, Northvolt und so. Ja, das sind natürlich Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, Ansiedlungsentscheidungen, die zahlen sich erst in 5 bis 10 Jahren aus, aber der Grundstein hierfür wird jetzt gelegt. Und ich habe ja mit Scholz auch mal darüber gesprochen, ob ihm diese Dinge nicht wehtun. Weil all die Sachen, die er jetzt macht, das sind Entscheidungen, wenn man die jetzt trifft, ja, bis hin zu Heizungsgesetz und so weiter, die sind jetzt eigentlich erstmal blöd für einen Politiker. Weil es ist ein harter Einschnitt für viele, viele Menschen und die Vorteile daraus werden die erst in 10 Jahren sehen und dann ist ja Olaf Scholz nicht mehr im Amt. Und das ist ihm sogar durchaus bewusst. Er sagt, viele Dinge, die wir jetzt entscheiden, sind so weit weg, dass ich davon nicht mehr profitieren werde oder meine Regierung, aber wir müssen sie so entscheiden. Ich bin überzeugt davon und es gibt ja, wenn du mit Experten sprichst, die sagen, wenn diese Strategie, die ja dahinter steckt, der Ampelregierung durchgeht und wenn Deutschland tatsächlich das erste Land sein sollte, das die Elektrifizierung so hinkriegt, mit all dem, was da dran steht, 100% erneuerbare Energien, dann wäre das die Grundlage für einen Wirtschaftsaufschwung. Nur im Moment fühlt sich das halt als genau das Gegenteil an, wie es aber immer so ist, wenn Umwälzungen kommen, wenn du dann denkst, oh, es ändert sich total viel. Ja, und ich war doch eigentlich bisher schön. Warum muss ich denn was ändern? Eigentlich geht es uns noch ganz gut, aber dann was Neues zu machen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir und er muss es jetzt schaffen, dass ihm die Leute das auch, es ist eine Frage im Kopf, die Leute müssen es ihm abnehmen. Bisher haben sie es ihm nicht abgenommen, weil es ist ja ganz klar, wenn du Leute begeistern willst und sagst dann, wir haben schon einiges erreicht und wir werden auch, ja, das funktioniert nicht.
Ja, und davon abgesehen, Lars, wir gehören ja auch dazu, Veränderungen sind erstmal doof. Also jeder Mensch hat ja einen gewissen Vorbehalt gegen Veränderung, weil er denkt, wie verändert sich mein Leben? Wird das besser? Und ich muss mich umstellen, das wollen wir
ja
alle nicht.
Ja, so aber das ist immer die Frage. Das war lustig, ich habe da mit meinem 84 Jahre alten Vater drüber diskutiert, der auch immer diese ganzen Sachen und niemand guckt mehr, niemand weiß mehr, wenn er in sein Auto steigt, wo er eigentlich hinfährt, wann ihm das Navigationsgerät führt. Und da habe ich gesagt, aber Papa, willst du die Zeiten wieder zurück, wo der Beifahrer mit der Straßenkarte,
mit der ADAC-Karte immer gefaltet,
auf dem Dings und dann sagte, oh, jetzt bin ich verrutscht, du, wir hätten vor 3 Stunden schon abfahren müssen. Oder wenn man umblätterte und sagte, wo geht das denn hier weiter? Ich finde das alles gar nicht. Willst du diese Zeiten zurück? Nein.
Im Shell-Atlas, ja. Lustig, dass du sagst. Shell-Atlas war mein Zielort immer genau zwischen der nächsten Seite. Das war immer so nicht zu finden. Aber Thema, die Leute nehmen es ihm ab. So, ich finde, und da komme ich gleich noch zum anderen Punkt, da bin ich gespannt auf deine Meinung. Ich finde gerade in diesem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, dass er jetzt sagt, was haben wir vorgefunden? Naja, er war dabei. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also aus der Nummer kommt er nicht raus.
Jein, das ja, aber man muss sich vorstellen, auch das ist ja jetzt neu, in der Vergangenheit war die Bundesregierung geprägt von einem großen Partei und einem kleinen Juniorpartner. Der durfte so ein paar Sachen durchsetzen, aber in Wahrheit hat die beherrschende Partei das alles gemacht. Das ist jetzt ja auch anders, ne? Das wird auch künftig anders sein, dass du eben nicht mehr den einen überragenden Partner hast. Wer weiß, oder vielleicht kommt das mal wieder, weiß ich nicht, aber ja, er war dabei, aber die Grundlinien der Politik haben natürlich andere vorgegeben und in den entscheidenden Ministerien waren halt andere als er. Und man muss auch sagen, die SPD war jetzt nicht immer dabei, um so zu tun, als ob die jetzt in der Zeit hätte alles bestimmen können, ist Quatsch. Natürlich hätte sie stärker darauf hat sie wahrscheinlich auch, aber ich meine, das waren Regierungen 16 Jahre Angela Merkel und die hat den Kurs vorgegeben.
Der entscheidende Ausschnitt aus seiner Rede kommt jetzt aber erst noch, ne? Und du weißt genau, worauf ich hinaus
will.
Lass ihn uns nochmal hören.
Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie, ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz.
Und jetzt ist die Frage, Glaskinn, Mimose, als allererstes habe ich mich gefragt, wann war Friedrich Merz eigentlich eine Mimose? Ich kriege den Zusammenhang gar nicht hin. Das kann ja sein, dass er recht hat, aber mir fällt es nicht ein. Was meint er?
Ich glaube, so ein bisschen, es ist ihm ja schon mal, was heißt, rausgerutscht. Es gibt ja diese legendären Sendung, den legendären Auftritt von Olaf Scholz bei Markus Lanz. Das war auch vor der Wahl 2021. Da ging's ich weiß gar nicht mehr, wie der Zusammenhang war. Markus Lanz fragt ihn irgendwas und da ging's halt um die Frage, wenn man sich nach Niederlagen aus der Politik zurückzieht, was Olaf Scholz ja nie getan hat. Er hat deutliche Niederlagen gehabt und ist trotzdem immer da geblieben. Und hat er doch damals gesagt, wissen Sie, ich halte nichts von so Waschlappen, die, wenn sie mal eine Wahl gegen eine Frau verlieren, dann irgendwie die Segel streichen. Und dann sagte Markus Lanz, damit meint er natürlich Friedrich Merz, der gerade gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hatte. Oder eben auch da die Jahre davor gegen Angela Merkel. Und dann meinte Markus Lanz, haben Sie eben Friedrich Merz einen Waschlappen genannt? Und Olaf Scholz grinste so und sagte, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. So. Also, das ist, glaube ich, dieses, der hat das Gefühl, dass der Merz so ein, wie soll ich sagen, was ja falsch ist, so ein Schönwetterpolitiker ist, der irgendwie, wenn die Sonne strahlt, alles gut, und wenn er dann aber irgendwie mal verliert, irgendwie dann sich beleidigt zurückzieht, oder wenn man ihn mal angeht, sich beleidigt zurückzieht, was man mal zu Ehren sagen muss, was ja bei Merz nicht stimmt, der ist dreimal angetreten, um CDU-Parteivorsitzender zu werden, der hat also auch zwei Niederlagen weggesteckt. Und ich glaube, das war so dieses, der mag den halt nicht. Und ich kann das, und man muss sagen, also, ich kenne Olaf Scholz sehr, sehr gut, ich habe Friedrich Merz nur zwei oder dreimal erlebt. Aber, wenn das, und ich habe mit vielen gesprochen, die ihn gut kennen. Und wenn das, was ich erlebt habe und das, was die Kollegen erzählt haben, Kollegen ist falsch, Politiker erzählt haben, vergleiche mit Olaf Scholz, dann muss man sagen, das passt auch wirklich gar nicht zusammen. Es passt einfach gar nicht zusammen.
Die beiden passen nicht zusammen.
Und da kannst du alles sagen, das geht damit los, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass Olaf Scholz ein zutiefst höflicher Mensch ist. Auch wenn er ist ein zutiefst höflicher Mensch.
Moment, Friedrich Merz nicht?
Olaf Scholz ist ein zutiefst höflicher Mensch. Also bei Friedrich Merz, die Dinge, die ich mit Friedrich Merz erlebt habe und die mir von Menschen, die Friedrich Merz erzählt, erzählt haben, nein, Friedrich Merz ist nicht höflich.
Ja, aber
da geht's ja los. Und da könnte man immer weiter sagen, ne? Ja. Friedrich Merz ist jemand, der rhetorisch sehr, sehr gut war, finde ich. Er ist wieder besser geworden. Olaf Scholz mit Rhetorik funktioniert das gar nicht. Der eine ist halt wirklich, also Friedrich Merz ist jemand, der konservativ im, einige sagen, im besten Sinne ist, aber Olaf Scholz ist halt nicht konservativ. Olaf Scholz ist halt ein Linker. Olaf Scholz hat ein ganz anderes, hat ein ganz anderes Frauenbild als Friedrich Merz und so weiter und so weiter. Also da passt fast gar nichts zusammen bei den beiden.
Ich glaube dir das sofort, ich stimme dir da in vielen Teilen auch sofort zu. Was ich nur schwierig finde, das, was du aus dem Hintergrund jetzt erzählst und auch als Analyse dann zusammenfasst, das wissen die meisten Wähler ja nicht unbedingt. Die haben sich im Moment tatsächlich dafür entschieden zu sagen, ich finde den Friedrich Merz, finde ich selber auch erstaunlich, besser als den Olaf Scholz. Nun geht der zur Attacke und kommt mit Glaskin und solchen Geschichten, wo ich mich tatsächlich frage, ist das jetzt nicht einer drüber gewesen? Wenn du dazu vielleicht zum Schluss nochmal deine Meinung sagen könntest, ich glaube, Olaf Scholz hat es in dem Moment übertrieben, das hätte er sich sparen sollen. Ich finde, das geht so ein bisschen ins Leere.
Es ist, das darf man nicht vergessen, also es ist, es verlässt den Bereich des Authentischen bei Olaf Scholz. Also an sich ist er nicht so. Also den wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, das ist der Olaf Scholz. Ein höflicher, zurückhaltender, schüchterner, rhetorisch jetzt nicht besonders begabter Mensch. Punkt. Aber jemand, der das, was er macht, mit großem Einsatz macht. Man hat es ja auch gesehen jetzt bei diesem Europaparteitag der SPD, wo er damit total erkältet und trotzdem eine Rede hält und so. Also, und das ist natürlich jetzt das Problem, dass er jetzt sozusagen so ein bisschen aus dieser Rolle rauskommen muss, ja, ein bisschen auch die Rolle des Kanzlers verlassen muss, was er eigentlich gar nicht möchte, und auf Angriff schalten muss, vermeintlich, weil, wie sonst? Alles ist klar, wenn er so weitermacht, wie er jetzt weitergemacht hat, dann wird es böse ausgehen wahrscheinlich für die SPD. Und ja, da hast du recht, das passt nicht, und die Frage ist, muss man das machen? Aber in unserer Mediendemokratie fällst du halt dann auch nur auf, wenn du übertreibst. Du fällst ja nicht auf, sondern sagst, ach Herr Merz, nun haben Sie sich mal nicht so, nun stellen Sie sich nicht mal nicht so, sondern dann kommst du so ein Wort wie Mimose, ist jetzt auch kein schlimmes Wort, ne? Mimose ist ja eine, weiß nicht, ob du schon mal eine Mimose gesehen hast, also
wir kennen ein paar.
Nein, aber auch so, auch die Pflanze an sich, wenn die sich schließt und so, das ist eigentlich eine nette, sympathische Pflanze. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, aber du hast recht, es ist natürlich für ihn gefährlich, wenn man sah im Bundestag, wie Friedrich Merz sich zurücklehnte und grinste und dachte, siehste, jetzt habe ich dich so weit, jetzt bist du derjenige, der angreifen muss, jetzt musst du, weißt du, es ist so ein bisschen so wie Fußball, wenn du 3-0 führst, dann zieh mich mal zurück, jetzt musst du kommen, du musst kommen, und dann nütze ich dann die Gelegenheit, mal hier oder da noch das 4-0 zu machen, vielleicht machst du das 3-1 oder so, und ich glaube, in der Situation ist Friedrich Merz jetzt, was wiederum ein Vorteil für Olaf Scholz ist, weil wenn Friedrich Merz sich jetzt in Sicherheit wiegt und so weiter und so weiter, und dann kommt die ganze Situation ja noch, dass die CDU CSU ihren Kanzlerkandidaten finden muss, und wenn ich die Auftritte, habe ich glaube ich auch schon gesagt, wenn ich die Auftritte von Markus Söder zuletzt gesehen habe, dann ist natürlich diese Sache, mein Platz ist in Bayern, ja klar, also er wohnt in Bayern, so, aber natürlich, Und wenn man sich dann die Umfrage anguckt, dann stellt man fest, Markus Söder hätte noch höhere Chancen als Friedrich Merz. Spielt das eine Rolle, spielt das keine Rolle? Dann werden die sich natürlich trotzdem wieder irgendwie in die Haare kriegen. Und dann gibt es wieder Schüsse von rechts und links. Also das ist ja eigentlich schön, dass wir das dann, wir erleben, also gefühlt ist es doch wirklich dieselbe Sache wie 2021. Wenn du jetzt mit Leuten aus der CDU sprichst, sagen die, naja, Scholz ist erledigt. Den nehmen wir gar nicht ernst. Genauso war es 2021. Sie hatten, und jetzt ist die Frage irgendwie halt, ne, macht er wieder was daraus oder nicht? Also wiederholt er sozusagen dieses Wunder von 2021 nochmal? Heutzutage schwer vorstellbar, aber wir erinnern uns, 6 Wochen vor der Wahl 2021, wenn ich dir eine Wette angeboten hätte, gesagt, wir wetten 5000 Euro.
Hätte ich abgelehnt.
Dass Olaf Scholz, ich sag, Olaf Scholz wird Kanzler und du sagst nicht, hättest du abgelehnt?
Ach so, so rum hätte ich natürlich gedacht, dass ich auf den Kanzler wäre ich schon sehr ins Grübeln gekommen. Genau. Ja, definitiv.
Also insofern, wer weiß.
So, die Premiere ist geschafft. Zum ersten Mal eine Episode auch am Sonntag. Hoffentlich geht es Ihnen wie mir. Die Olaf-Scholz-Analysen von Lars Heider, immer ein Hinhörer. Was bieten wir morgen? Das ist dann schon Episode 62, unter anderem mit Frederik Braun. Für alle, die sagen, woher kenne ich den Mann? Er hat zusammen mit seinem Bruder Gerrit eine der Top-Touristenattraktionen hier in Hamburg auf die Beine gestellt, das Miniaturwunderland. Ich unterbreite Frederik eine Idee, eine etwas verrückte Idee. Mal sehen, wie er reagiert. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.